Ich wollte ursprünglich erst Geige spielen und dann war das so von meinen Eltern so, boah, nee, finden wir keinen Lehrer hier, such dir was anderes aus, dann Klavier. Ah nee, so ein großes Instrument stellen wir uns jetzt nicht in die Wohnung. Sehr gut, dann probieren wir es mit der Gitarre. Ja, ich meine, großer Unterschied ist, dass in der Türkei halt es völlig okay ist, Lieder aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert noch zu spielen. Es ist kein nationalistisches Liedgut, sondern die Songs gab es ja, bevor es den Staat Türkei zum Beispiel gab, gab es die Songs ja auch schon teilweise. Also das heißt, die sind letztendlich zeitlos und die stecken natürlich voller Metaphern und voller Mystik.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Musiker Engin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Milch ist für mich?
Ein nices Getränk.
Trinkst du wozu? Trinkst du Milch pur oder?
Ab und zu, wenn ich mich in meine Kindheit zurückziehen möchte für ein paar Minuten, dann mache ich das, ja.
Okay. Das letzte Mal im Kino war ich?
Gestern.
Was hast du gesehen?
Ich habe nichts gesehen. Der Fail war, ich war letzte Woche in der Sneak in einem Kino und das war die Ausnahme, bin dann wieder in mein Stammkino in die Sneak gegangen und die haben tatsächlich denselben Film gezeigt, deswegen bin ich nach 5 Minuten gegangen. How to make a killing, ja.
Okay. Das letzte gute Album, das ich gehört habe, war?
Boah. Das letzte gute Album zeitlich oder ist also so im Sinne von?
Zeitlich, jetzt vor kurzem, genau.
Vor kurzem, Father John Misty, I Love You Honey Bear habe ich mal wieder gehört und das ist einfach ein grandioses Album.
Okay. Gehst du manchmal ins Theater?
Ja, gerne, ja.
Und hast du denn Vorlieben, was du anschaust?
Ich gehe gern, wenn ich es schaffe, in Berlin zur Schaubühne. Oder als ich in München mal gewohnt habe, eine Zeit lang im Kammertheater. Ich bin da sehr, sehr, sehr offen. Also so, Hauptsache es geht nicht 4 Stunden oder so.
Wenn du nicht Musiker wärst, was wärst du dann?
Psychologe.
Okay.
Ja, habe ich auch studiert.
Gibt es noch andere Tätigkeiten, die dich reizen würden oder Berufe, wo du schon mal gedacht hast, ach geil?
Ich habe lange Zeit Theater gespielt. Also es hat mal eine Zeit lang rumgegeistert. Fand ich auch cool. Aber wahrscheinlich wäre es Psychologe. Oder überlegen, so irgendwas am Meer, aber nicht Animateur wahrscheinlich, wäre auch okay.
Okay, Segel, irgendwas auf dem Boot.
Ja, irgendwas auf einem Boot, Schiff. Aber ich habe ein bisschen Angst vor tiefem Wasser, aber auf dem Boot geht's.
Okay, Stadt oder Land?
Stadt.
Okay, dieses Buch sollte man unbedingt mal lesen.
Ich schaue kurz nach hinten. Boah, da hast du mich jetzt. Balzac, Verlorene Illusion.
Warum?
Es ist einfach so ein krasses Gesellschaftsporträt von Paris des 18. Jahrhunderts und es ist so aktuell, einfach die Triebe, die Leute antreiben, ihre Sachen zu tun, die Intrigen und wie die Gesellschaft funktioniert. Das ist echt heftig und so gut beschrieben. Also sollte man gelesen haben.
Okay, bevor es ein bisschen länger wird, vielleicht, wer bist du und was machst du überhaupt?
Sorry, ich habe das gerade nicht verstanden.
Bevor es etwas länger wird, wer bist du überhaupt und was machst du?
Ja, ich bin Engin. Ich spiele in der Band Engin. Ich singe und spiele Gitarre. Und wir machen deutsch-türkischen Indie-Rock. Und wir spielen einige Konzerte, sowohl im deutschen Raum, als auch europäischen Nachbarländern und auch in der Türkei. Und das ist mein Beruf.
Jetzt hast du gerade schon über Literatur und Theater gesprochen. Wann hast du ein Theater gespielt und wo? Und wie kam es dazu?
Ja, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, so in der Nähe von Karlsruhe, Bretten. Und da kam mal in der zweiten Klasse, kam mal die Theaterleiterin vom örtlichen kleinen Theater und hat gemeint, ja, sie suchen Leute fürs Kindertheater und wer Bock hat, soll sich doch einfach da anmelden und mitmachen. Und dann haben wir so eine kleine Übung gemacht und habe gemerkt, es hat mir voll Spaß gemacht. Dann bin ich heim und habe gesagt, ja, ich möchte da ins Theater gehen. Und dann bin ich da dabei geblieben, bis ich 18 war, so, also bis ich dann mit der Schule fertig war. Das war ziemlich cool.
Oh, das heißt 10 Jahre ungefähr
hast ja, du Theater gespielt? Ja, absolut, absolut.
Und danach hast du aufgehört, ja, auch mit der, nach der Schule oder gab es dann noch?
Ja, nach der Schule habe ich aufgehört, dann irgendwie mit dem Studium so, da habe ich mich da also schon ganz der Psychologie sozusagen gewidmet, beziehungsweise ein Jahr lang nach dem Abi gearbeitet und in Bands gespielt und mich dann halt fürs Psychologiestudium entschieden, dann hat das so ein bisschen geruht, aber dann war ich halt aktiver Theatergänger.
Gab es so Rollen, die dir noch in Erinnerung sind, die du besonders gemocht hast oder auch gehasst?
Ich durfte oft dominante Tyrannen spielen. Also ich weiß gut, nicht, oder? Ob das was aussagt über meine Qualität, in einer Band zu spielen, aber das hat Spaß gemacht. War schön, das dann in so einem Kontext irgendwie rauslassen zu können. Ja, irgendwie so herrische Leute. Das, ja.
Und in der Oberstufe war das dann so Theater oder Literatur?
Genau, ich habe sogar mein mündliches Abi in Literatur und Theater gemacht. Es war ziemlich cool, dass es ging. Da durfte ich einen Monolog vorspielen und das war cool. Also war ich sehr happy.
Hast du mal überlegt, auch Schauspielerei zu, also Schauspieler zu werden?
Ja, eine kurze Zeit lang habe ich mit dem Gedanken gespielt. Und dann, als ich mich dann intensiver damit beschäftigt habe und was dann alles dazukommt, dass man auch tanzen lernen muss und so, da habe ich gemerkt, sind so ein paar Hürden, die ich vielleicht jetzt aktuell nicht nehmen will und ich konzentriere mich eher so ein bisschen mehr auf die Musik. Da, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe, da fühle ich mich dann doch schon wohler in meinem Körper.
Und Literatur begleitet dich auch schon dein Leben lang oder welche Bedeutung hat Literatur?
Ja, also ich habe immer schon super viel gelesen und also ich habe mit meinem Bruder, der ist 12 Jahre älter als ich und wir hatten, als ich so in der 3. Klasse war, den Deal, ich darf Herr der Ringe, den ersten Film gucken, wenn ich das Buch vorher gelesen habe und er hat halt gedacht, ich mache das nicht und die Büchereiverkäuferin wollte mir das auch erst gar nicht geben, weil ich zu jung bin und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber alles von Harry Potter schon gelesen, was es gibt und dann hat sie mich so ein bisschen abgefragt und hat gesagt, ja, okay, dann mach mal. Und ich habe die Bücher, ich habe die verschlungen. Das war krass. Also so eines meiner prägendsten Leseerfahrungen. Und dann durfte ich den Film gucken. Und das war dann auch cool.
Motivation, ja. Und hast du jetzt noch Zeit für Bücher und Literatur? Oder
ja,
nimmst du dir den Raum?
Ich versuche ihn mir wieder zu nehmen, weil ich gemerkt habe, so okay, wenn man auch Texter ist, ist es super wichtig zu lesen und auch vielfältige Sachen zu lesen und auch so ein bisschen ja, auch auszuhalten, zum Beispiel wenn etwas gerade nicht super easy reinläuft und man ein bisschen kämpfen muss darum, um das Verständnis. Und ich habe gemerkt, über die Jahre und durch zunehmenden Social-Media-Konsum ist diese Fähigkeit so ein bisschen abgeflacht und das hat mich dann geärgert, deswegen ich das auch wieder jetzt aufgenommen habe und da versuche auch mehr Konzentration da reinzubringen, weil es super schade, wenn das verloren geht, weil es steckt so viel, also ja, es stecken so viel Schätze und Inspiration in Literatur. Also man kann so viel lernen und auch mitnehmen. Ja, ist wichtig.
Hast du so Leseroutinen? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Wolfgang M. Schmidt, vor kurzem zu Gast und der ist Filmkritiker, liest aber auch, hat mehrere Podcasts, in denen er auch sehr viele etwas kompliziertere Sachbücher bespricht und der macht sich so Routinen, der setzt sich dann an den Tisch und nimmt sich dann vor so und so viele Seiten und hast du so Routinen oder Orte, an denen du gern liest oder wie machst du das?
Ja, vorm Schlafen gehen, weil ich dann spätestens nach 50 Seiten dann auf jeden Fall müde bin. Aber ich habe immer so eine 50 Seiten, ist so eine, also wenn mich ein Buch hookt, dann sind es direkt 50 Seiten, wenn nicht irgendwie, also ich schaffe das nicht, dieses, okay, ich lese jetzt 10, 20 Seiten und dann lege ich es weg, sondern wenn es mich wirklich erwischt, dann zerstört es auch meinen Tagesablauf bisweilen. Das ist schon, ja, das kann leicht passieren. So, deswegen, es hat Suchtpotenzial auf jeden Fall.
Das ist ja auch nichts Schlechtes, glaube ich, bei Büchern.
Nee, auf keinen Fall.
Genau. Ich würde, bevor wir über das Album sprechen, das letzte Woche erschienen ist, Sag mir Almanya, würde ich gerne noch mal ein bisschen über deinen Werdegang klingt so doof, aber deinen Weg zur Musik sprechen. Du hast schon gesagt, Theater und Literatur hat dich lange begleitet. wie kommst du, dass du Musiker bist? Du hast ja genau Psychologie studiert und ich glaube auch nicht alle wollten immer gerne vielleicht, dass du Musiker wirst. Wie bist du Musiker geworden?
Ja, also ist jetzt nicht mir in die Wiege gelegt worden, sagen wir es mal so. Also von meinen Eltern ist niemand musikalisch und ich habe aber viel, also so kulturellen Support gekriegt. Also ich habe halt viel so, auch von meiner Tante und so, also so viel so CDs damals, Kassetten mit klassischer Musik auch und geschickt bekommen und habe die eigentlich verschlungen. Und von meinem Bruder habe ich dann auch früh so Punkrock, Hip-Hop und auch ein bisschen so türkische Musik so mitgekriegt. Also Musik war schon immer, hat mich schon immer sehr gereizt und ich wollte ursprünglich erst Geige spielen und dann war das so von meinen Eltern so, boah, nee, also weiß nicht, finden wir keinen Lehrer hier, such dir was anderes aus, dann Klavier. Ah nee, so ein großes Instrument stellen wir uns jetzt nicht in die Wohnung. Sehr gut, dann probieren wir es mit der Gitarre. Und dann bin ich in die Musikschule und hatte da erst einen echt komischen Gitarrenlehrer. Also der war wirklich merkwürdig, so dass ich irgendwie eigentlich nach ein paar Wochen schon aufhören wollte mit dem Instrument. Und dann hat die liebe Sekretärin gemeint, so hey, versuch's doch nochmal bei diesem Lehrer. Und dann bin ich zu meinem Gitarrenlehrer gekommen, zum Mac, der mich mein ganzes Leben eigentlich dann begleitet hat, also bei dem ich Unterricht hatte, bis ich dann 18 war und auch später in einer Band auch mit ihm zusammen gespielt habe. Also es war dann praktisch mein musikalischer Mentor, der mir super, super viel gezeigt hat und auch diese Liebe zur Musik eigentlich mit dem Instrument mit beigebracht hat, was super prägend und wichtig war.
Du hast gesagt, du kommst aus Bretten bei Karlsruhe. Wie kann man sich den Ort vorstellen und das kulturelle Angebot dort? Und wie hast du so das gefunden, was du machen wolltest da?
Also ist eine Kleinstadt, 20.000 Leute, hat als kulturelles Highlight des Jahres ein Mittelalter-Festival, was so richtig hart zelebriert wird, 4 Tage lang. Drumherum, also...
Du warst voll mit dabei.
Jein, also nicht in den Vereinen, so, ich bin immer da gewesen und ich hatte oft auch um diese Zeit Geburtstag, das war immer sehr praktisch, also hättest du parallel eine Gegenveranstaltung organisiert, wäre halt niemand gekommen, deswegen war natürlich logisch, dass man da voll mitmacht, aber es ist jetzt, also es ist auch wirklich cool, also es ist dann so mit so Tänze auf dem Kirchplatz, so bis 7 Uhr morgens, das hat schon was. Und ansonsten, ich meine, klar, es gab ein Theater, das war super prägend und super schön, dass man sich da so kreativ ausleben durfte mit ganz, ganz tollen, super engagierten, ehrenamtlichen Menschen. Und dann halt wirklich Glück gehabt mit dem Gitarrenlehrer. Also so einen hätte ich im Umkreis von 20, 30 Kilometern halt nicht gekriegt. Manchmal muss man da einfach ein bisschen Glück haben.
Okay. Wie groß ist die Stadt?
Ja, 20.000 Einwohner, 20.000 also wirklich, Einwohner. Ja. Und dann Karlsruhe ist so mit der Bahn eine halbe Stunde entfernt.
Okay. Und dann gab es einen, kann man gar nicht sagen, Umweg über die Psychologie. Wie kam es dazu? Oder was war dein Interesse an der Psychologie? Oder war das eher das Erfüllen von der Träume anderer?
Nee, also das auf keinen Fall. Ich habe mein Abi gemacht und irgendwie so ab in der 12. Klasse so hat mich dann schon auch der Ehrgeiz gepackt, das gut zu machen, weil ich dann so gedacht habe, boah, ich weiß echt nicht, was ich studieren will, weil mit der Gitarre war das ein bisschen so, das war so, beim Jazz hat es bei mir aufgehört einfach, da hat mein Horizont gestreikt, ich habe es versucht, ich habe mich versucht reinzubeißen, aber ich habe nicht die Emotion entwickelt für die Musik und da war irgendwie nur so, also da mein Lehrer auch auf einer Jazzhochschule studiert hat, war für ihn so, ja, dann solltest du auch auf eine Jazzhochschule gehen. Und dann habe ich gemerkt so, boah, also ich kann das nicht. Das ist nicht das, was ich machen will. Und dann war für mich so, okay, ja, wenn ich das nicht machen kann, dann kann ich ja auch nicht Gitarrist sein. Und ich möchte auch kein Musiklehrer sein. Also dieses Musikunterrichten habe ich eine Zeit lang mal für ein paar Wochen versucht, Monate, wenn es hochkommt, und dann gemerkt so, ich kann das nicht. Also es ist einfach entweder mein Ding machen oder das nicht machen können. Und dann hatte ich halt so eine Zeit, wo ich ich habe damals ja auch noch gar nicht gesungen, ne? Da war noch gar nicht im Raum gestanden, selber irgendwelche eigengeschriebenen Lieder dann vorzutragen oder irgendwie eine Karriere als Songwriter oder so eine Band zu gründen. Da war einfach nur noch, also erstmal nur das Gitarrespielen da. Und dann war für mich okay, ich habe halt Interesse an Menschen. Das ist halt so irgendwie, mir macht es Spaß, mich zu unterhalten mit Menschen. Mir macht es Spaß, rauszufinden, was treibt einen an. Also da in die Tiefe zu gehen auch. Also lange Konversationen über alle möglichen Themen. Und dann mal so, ja, Psychologie verbindet eigentlich super, super viele Interessen.
Und Mannheim spielt auch eine Rolle in deiner musikalischen Werdegang. Beziehungsweise, was ist denn dann aus dem Psychologiestudium geworden? Ja. Beziehungsweise, was ist damit?
Ich habe meinen Master gemacht.
Du hast den Master gemacht?
Ich habe es durchgezogen.
Das heißt, abgeschlossen.
Ich habe abgeschlossen. Also ich war jetzt echt, also meine 20er, also bis ich 27 war, habe ich dazu ziemlich stringentes Psychologiestudium gemacht. Ich war erst in Heidelberg, dann habe ich in Dublin ein Auslandssemester gemacht und habe da auch, das war eine sehr coole Erfahrung, auch ein bisschen Musikkurse belegt, weil ich da so frei studieren durfte. Und dann war ich voll auf Psychologenkarriere so und bin nach München zum Master. Und dort war es halt ganz witzig. Dort habe ich in einer Einzimmerwohnung gelebt und war sehr viel allein. Und dort habe ich auch angefangen, zum ersten Mal was zu schreiben. Also so, je näher der Abschluss kam und dann die Perspektive auf, dass das irgendwann ein ernsthafter Job wird und ich dann auch arbeiten muss, desto mehr kam die Musik und hat gesagt, hey, ich bin auch noch da. Vielleicht schenkst du mir mal ein bisschen Beachtung, weil vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg, jetzt da deine Karriere zu starten.
War das eine Entscheidung pro Musik oder auch Anti-Psychologie? Wie sind die Anteile da so gewesen?
Es war pro Musik, aber es hat dafür ein Schlüsselerlebnis gebraucht.
Das da war?
Und zwar durfte ich, also ich habe so ein bisschen eine Zeit lang während dem Studium mal auf Hochzeiten gespielt, Trauungen begleitet und habe da so meine ersten Gesangserfahrungen gemacht, war es vielleicht für die ersten Trauungen und Hochzeiten dann weniger erfreulich als für die späteren, aber insgesamt war die Zufriedenheit da und das hat mich bestärkt und so, hey, das ist cool, ich kann ja eigentlich singen, ich mache da weiter und ich übe und ich entwickle mich und das hat mich dann aber irgendwann halt gepackt und ich so, hey, ich habe irgendwie Bock, ich will jetzt mal was schreiben. Ich habe mich ja für Literatur interessiert und damals war Poetry Slam so gerade so richtig auch, ging durch die Decke und so ein bisschen so ein paar Slam-Texte geschrieben, die ich niemals veröffentlicht habe oder vorgelesen habe. Aber okay, wenn ich diese Texte schreiben kann, vielleicht kann ich das ja aber auch auf die musikalisch machen, dann ist es halt ein Songtext. Und dann kam da so sehr so was Singer-Songwriter-Liedermacheriges raus. Also es war in der Zeit, als Faber so ziemlich berühmt wurde und es hat mir super gefallen und mich auch da irgendwie beeinflusst und bestärkt. Und dann habe ich eines Abends gesehen, dass Robert Francis, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der hatte mal einen großen Hit namens Junebug. Der lief da irgendwie in Deutschland, Frankreich rauf und runter, ein amerikanischer Künstler. Und da ist danach dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, im Indie, hat so sein eigenes Ding komplett gemacht, sich von den Majors komplett losgesagt. Und dessen Album haben Jonas, mein jetziger Schlagzeuger und auch mein bester Freund, wir haben damals schon Musik gemacht, so mit 14, 15 Jahren bei ihm im Keller. Wir haben das Album rauf und runter gehört und sagen, boah, das klingt so krass, das ist so cool. Also wir waren große Fans und ich bin einfach auch Fan geblieben. Und eines Abends kam ich heim und habe gesehen, er hat gepostet, hey, er geht auf eine kleine Akustiktour durch Europa und er sucht Support-Acts für die einzelnen Städte. Und da ich schon so ein bisschen angetrunken war und so, ja komm, also der spielt in Berlin. Also ich werde wahrscheinlich niemals nach Berlin jetzt da zu dem Konzert gehen von München. Aber ich schicke ihm jetzt einfach diesen einen Song, den ich aufgenommen habe. Und dann auch nicht weiter drüber nachgedacht, diesen Song geschickt, ist ja deutschsprachig, was soll der da verstehen, also was soll er damit anfangen? Und dann kam aber tatsächlich zwei Wochen später eine super, super liebe Nachricht zurück. Hey Engin, ich hab den Song gehört und ich verstehe zwar kein Wort, aber ich fühl's voll und ich hätte voll Bock, dass du Support machst in Berlin. Und dann war ich so, okay, krass, verdammt, jetzt muss ich sie ja auch machen. und war erstmal in heller Panik. Hab mich 2 Wochen lang irgendwie heiser gesungen und mich irgendwie vorbereitet und Songs zusammengekratzt, noch 2 Cover reingeschmissen, dass ich eine halbe Stunde spielen kann. Und dann ist dieses Konzert tatsächlich passiert und es waren super viele Freunde und Familie. Meine Partnerin waren da und es war so krass. Also so, ich war so aufgeregt und so nervös und er hat dann auch irgendwie nach dem Konzert gesagt, hey, du solltest Musik machen, du bist Musiker. Und dann war das so, ja okay, dann mache ich das.
Und dann? Was folgte denn daraus?
Dann folgte daraus, dass ich zurück bin nach München, viele Songslams gespielt habe. Das war so ein Format, wo man so genau mit, so wie ein Poetry Slam, nur mit Liedern, das halt alles Mögliche oder so Open Mics und so Sachen gespielt habe, um einfach Routine zu kriegen und so ein bisschen Songs auszuprobieren. Und dann war für mich klar, okay, ich schmeiße jetzt mein Studium nicht irgendwie ein Jahr vorher hin. Aber dann habe ich überlegt, okay, ich würde mir gerne noch ein bisschen Zeit verschaffen, um mich wirklich intensiv mit Musik beschäftigen zu können. Und dann kam wieder die Idee von, ja, du kannst ja nicht nur Jazz studieren, sondern du kannst ja auch Popmusik studieren. Und dann kam Mannheim sozusagen auf den Plan und ich hab mich da beworben, relativ heimlich, habe es nicht vielen Leuten erzählt, schon gar nicht meinem Vater. Der war da noch in ganz geruhsamer Atmosphäre, weil er dachte, sein Sohn hat bald
den
Master in Psychologie und vielleicht macht er ja noch einen Doktor. Das wäre seine Traumvorstellung gewesen. Das ist halt so ein bisschen dieses, ne, als Gastarbeiterkind sozusagen, so dieses diese Aufstiegsidee. Und dann ich habe mich auch nicht viel vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe es wirklich drauf ankommen lassen. Bei mir war das so, okay, ich gehe da jetzt hin, ich probiere das und wenn die das gut finden, was ich mache, dann fange ich da auch an. Und dann war es tatsächlich so. Und dann musste ich auch zu meinem Vater gehen und sagen, hey, übrigens, also ich mache mein Studium fertig. Also ich habe parallel noch meine Masterarbeit schreiben müssen, habe auch mit der Popakademie abgeklärt, hey, ich muss meine Masterarbeit in Psychologie noch fertig machen.
Die Fassade zu wahren.
Genau. Ob ich da noch eingeschrieben sein kann, parallel. Und deshalb haben sie gesagt, für ein Semester geht's. Dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, hey, ich studiere jetzt noch Musik. Und er war nicht erfreut.
Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich gemacht haben?
Ja, mein Vater hat bei der Sparkasse gearbeitet und meine Mutter war Chemielaborantin.
Und zu dem Moment waren sie nicht erfreut und dann?
Ja, die Reaktionen waren unterschiedlich.
Bitte?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Meine Mutter ist eher so ein Mensch, die also hat immer schon gesagt, hey, mach, was dich glücklich macht. Das ist auch sehr, sehr cool. Und mein Vater war natürlich, mein Vater ist Türke.
Bist du irre, so nach dem Motto.
Genau, ist so, und hat es dann irgendwie geschafft, ist mit 8, 9 Jahren hierher gekommen, hat dann irgendwie Deutsch gelernt und es dann irgendwie geschafft, einen sicheren Job, nicht in der Fabrik, sondern in der Bank. Und es war auf jeden Fall, also sehr von Sicherheit geprägt und vom Sicherheitswunsch sozusagen ein Leben. Und das hat er sich natürlich auch für uns gewünscht. Und dem habe ich ja mal einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht in seiner Welt. Also der war auf jeden Fall tief beleidigt eine Zeit lang. Ja.
Und hat das einfach Zeit gebraucht oder ist er immer, sieht er
nee,
immer
das hat noch Zeit. Als skeptisch?
Nein, nein,
nee, oder? Gar nicht. Jetzt ist er Riesenfan. Nee, das hat so lange gebraucht, bis er gesehen hat, dass man damit Geld verdienen kann.
Okay. Ja, spannend. Okay, und dann bist du in Mannheim angenommen worden und hast wie viele Jahre da verbracht?
Ich wohne immer noch in Mannheim. Habe drei Jahre auch studiert.
Ja.
Genau. Ich habe den Bachelor gemacht und es lief viel halt komplett in Covid. Also das heißt, die Hälfte meines Studiums saß ich jetzt wie hier an einem Mikrofon vor Zoom. Ein sehr bekanntes Bild auf jeden Fall. Und habe da irgendwie versucht, ein Musikstudium draus zu machen. Also war natürlich ein bisschen schwierig, die Umstände. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon, als ich dann die Idee hatte, was ich machen will, war dann auch cool, dass dann auch viel Zeit dafür war.
Was würdest du denn sagen, hat dir das Studium dort gebracht für das, was du jetzt machst?
Sehr viel. Also in erster Linie hat mir den David geschenkt, sozusagen, also unseren Bassisten, und auch mit ihm die erste EP produziert. Und ich habe ihn, dort kennengelernt, also ohne die Pop-Akademie hätte es das gar nicht gegeben. Und dann natürlich ein Gespür für die Musikindustrie im Sinn von, okay, was muss ich tun, um eine Möglichkeit zu haben, Geld zu verdienen damit. Und natürlich auch ein Riesennetzwerk halt an Leuten drumherum, wo man halt einfach einen guten Einstieg hat und dann auch später von den Kontakten zehren kann. Also sei es, wenn man irgendwo in einem Studio was aufnehmen will oder eine Live-Session drehen will, und dass man halt da einfach ein tolles Netzwerk hat an fähigen Menschen, die auch Lust haben. Also so in erster Linie ist es eine große Kontaktbörse und in der zweiten Linie ein Studium, würde ich sagen.
Und inwiefern ist es förderlich für einen eigenen Stil oder hinderlich sogar vielleicht auch, weil
das, was man draus macht. Also
Wie viele Freiheiten hat man dann dabei?
Es ist ein Studium, das heißt, man muss halt seine Kurse machen, und für mich war das natürlich, ich habe ja halt schon ein Studium hinter mir und ich dachte so, nie wieder Hausarbeiten, wie geil ist das denn? Und dann habe ich halt nochmal einen Bachelor gemacht und dann saß ich schon wieder vor Hausarbeiten. Das war jetzt vom Niveau jetzt nicht ganz so wie beim Psychologiestudium, deswegen konnte ich mich da ganz gut durchschlängeln. Aber es war natürlich nervig teilweise für mich, weil ich dann ja auch dann teil, ich saß ja dann mit Leuten, ich war 27 und saß dann mit Leuten, die jetzt irgendwie frisch Abi gemacht haben, dran. Aber die, also diese theoretischen Sachen, die waren ein bisschen anstrengend, aber so jetzt, wenn es um praktische und den Unterricht ging am Instrument, und das war super. Also so da, das hat sehr geholfen. Ich muss echt ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich so spät dazu gekommen bin, weil ich schon relativ klar wusste, was ich will und was ich nicht will. Und ich wäre auf jeden Fall mehr ein Suchender gewesen, wenn ich jetzt irgendwie jünger dahin gegangen wäre. Und dann hätte auch sein können, dass ich mich ein bisschen blenden oder verwirren hätte lassen können und so. Also dass dann so, boah, muss das jetzt kommerzieller sein? Und so Sachen habe ich mir dann gar nicht gedacht, sondern es war so, okay, ich bin aus einem speziellen Grund hier und jetzt finde ich raus, was ich wirklich machen will.
Und um deinen eigenen Kopf so weiter haben zu können, hat dir das geholfen, dass du auch in meinem Kopf wusstest, also ich kann auch noch Psychologie weitermachen, aber hat dir das geholfen, da unabhängiger zu denken oder freier zu denken?
Absolut, also gerade während Corona, weil dann, ich meine, ich habe mich gerade, also 2019 angefangen mit dem Studium und ein Semester später ist so die ganze, das kulturelle Leben steht komplett still. Und dann war so, okay, keine Ahnung, wie lange das geht. Und habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Also was mache ich denn jetzt hier eigentlich? War ja einfach eine ganz komische Situation. Und da war natürlich schon, ja, okay, gut zu wissen, ich habe ja, also im schlimmsten Fall, was soll passieren? Ich habe einen Master, ich kann jederzeit was anderes machen. Also umso mehr sollte ich eigentlich ins Risiko gehen und ohne Kompromisse nach dem suchen, was ich will.
Ja. Dann hast du das Studium dort beendet und dann habt ihr als Band angefangen?
Das hat sich schon während dem Studium, also mein Abschlusskonzert habe ich so in unserer Bandkonstellation schon gespielt. Da hat es ein bisschen, man hat so ein bisschen rumprobiert. Aber also so mit der EP, so 2020, haben wir eigentlich schon Ende 2020 mit dem David an der Merhaba Montag EP gearbeitet, wo jetzt wirklich zum ersten Mal so deutsch-türkische, dieser Stil sozusagen zutage getreten ist. Und die Aufnahmen dazu haben wir auch mit Jonas am Schlagzeug schon gemacht und dann irgendwie auch festgestellt, ja, das ist ja eine ziemlich coole Kombi an Menschen. Und dass sich das sehr gut anfühlt. Also ab 2021 war es dann auch eine Band und es ging praktisch im Studium hat es angefangen und war dann mit Ende des Studiums eigentlich schon unser Beruf.
Wenn wir über das Album sprechen, sag mir ein Mann, dann müssen wir auch über türkische Einflüsse sprechen, beziehungsweise du hast ja türkische und deutsche Einflüsse. Du hast ja schon gesagt, auch als Kind hast du schon türkische Musik bekommen. Ich weiß nicht, von deinem Cousin hast du gesagt? Beziehungsweise woher?
Mein Bruder.
Sag nochmal.
Mein Bruder.
Bruder, ja. Okay. Familiär, also deine Eltern kommen aus der Türkei. Woher kommen diese türkischen Einflüsse? Oder hast du türkische Kontakt gehabt mit türkischer Musik eigentlich früher?
Genau, also mein Vater ist aus Istanbul und kam mit seiner Familie als er ein Kind war, kam er aus Istanbul nach Bretten. Und ja, es ist, ist krass auf jeden Fall, wenn man mal in Istanbul war und mal in Bretten war und es vergleicht, ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Ja. Ja, genau, und der hat da, die sind da aufgewachsen und irgendwann ist er halt da auf einer Dorffete, hat er meine Mutter kennengelernt. In relativ jungen Jahren und dann bin ich praktisch deutsch-türkisch sozusagen, also Hälfte-Hälfte.
Hm. Und musikalisch hast du dann durch deinen Vater und deine Geschwister viel türkische Musik oder wie kam das?
Ich habe meinem Vater eine Zeit lang, auch als ich dann diese ganze coole Anadolu-Rock-Musik entdeckt habe, habe ich ihm mal vorgeworfen, hey Baba, warum hast du sowas eigentlich nicht gehört zu Hause? Du hast immer so krasse, anstrengende, klassische türkische Musik gehört, die so ultra weit weg war, so von meinem musikalischen Horizont, der so ganz viel so Punk und Indie, früh The Smiths gehört und irgendwie Red Hot Chili Peppers Riesenfan gewesen als Kind. Also so, das war so mein Horizont und da hätte ich mit Anadolu Rock schon was anfangen können. Also es hätte mich auf jeden Fall gecatcht. Und er hat aber da so richtig so krasse, so intellektuelle, so türkische, klassische Musik gehört, sehr auch getragen, hat nicht meinem Spirit entsprochen damals und konnte ich nicht viel mit anfangen. Und er meinte so, ja, das habe ich doch auch gehört. Ich so, nee, das hast du nicht gehört. Also die coolen Sachen, die musste ich mir irgendwie selber holen. Mein Bruder hatte so ein bisschen türkischen Rap gehört, also sowas wie Kartell. So die deutsche Rap-Crew aus Berlin, auch so, deren die Türkei so als erste türkische Rapper sozusagen bekannt wurden. Da habe ich ein bisschen was aufgeschnappt, aber es ging eigentlich wirklich erst im Studium so richtig für mich los.
Ich frage deshalb, du hast ja, also das Album Nacht, da textest du auf Deutsch, jetzt auf dem neuen Album textest du auf Deutsch und gibt es Lieder auf Türkisch und Lieder auf Deutsch. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn man sozialisiert wird mit vielleicht, du hast jetzt englischsprachige Musik gesagt, aber auch türkische Musik, ja auch teils also sehr politische Musik vielleicht, würdest du sagen, es gibt sowas bei, sag ich mal, deutscher Musik oder deutschsprachiger Musik und türkischsprachiger Musik, eine andere Art zu schreiben oder zu texten. Das habe ich mich gefragt, auch im Hinblick auf zum Beispiel Volkslieder und so, ist das eine ganz andere Art zu texten oder andere Themen oder wie schaust du darauf oder wie hast du das miterlebt? So?
Ich war ja völlig unbedarft und naiv und ich meine auch den ersten türkischen Song, den ich dann so richtig bewusst gehört habe von Cem Karaca, Resimdeki Gözyaşları.
Vielleicht müssen wir ganz kurz mal Anadolu Rock und Cem Karaca kurz mal erklären, ja, für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Da kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ja, ich versuch's. Also Anadolu Rock ist praktisch die Fusion aus anatolischer Musik, also sozusagen ne, dem Gebiet, auf dem die heutige Türkei liegt. Aber bevor es die Türkei gab, gab es da ja auch schon ganz, ganz viel überlieferte traditionelle Volksmusik. Und das ist praktisch die Fusion aus diesem traditionellen Liedgut mit westlichen Elementen. Und das ist in der Zeit der 60er, 70er Jahre entstanden, als halt ganz viel diese, als Rockmusik aufkam. Und halt dann wurde kombiniert sozusagen ein Gesang, ein Liedstück aus dem 19. Jahrhundert, aber wurde halt interpretiert mit Drums und verzerrten Fuzzgitarren und dann wurden die Melodien nicht auf einer Balama gespielt, sondern auf einer E-Gitarre und das hat einen ganz speziellen Sound gegeben und dann wurden die Rhythmen, so krumme Rhythmen, Neuner-Rhythmen oder so Sachen, die halt in diesen Tänzen, die klassischen Tänzen vorkommen, wurden auf einem Schlagzeug gespielt und übertragen. Also das war so eine ganz tolle Fusion aus Tradition und Moderne und hat halt praktisch was wirklich, was Zeitloses geschaffen, wo halt sowohl kulturelle Räume überbrückt, als auch Zeiträume, die sehr weit auseinander liegen. Und deswegen ist die Musik auch heute noch aktuell. Und das ist Anadolu Rock. Und Cem Karaca ist ein sehr berühmter Vertreter des Anadolu Rock und ist deswegen auch in Deutschland vielleicht auch ein bisschen in Kennerkreisen bekannter, weil er 7 Jahre lang in in Deutschland gelebt hat, in Köln, weil er damals von der türkischen Regierung politisch verfolgt wurde und nicht zurückreisen konnte, also hatte Asyl in Deutschland. Und er hat auch hier in Deutschland Musik aufgenommen und veröffentlicht und hatte ein deutsches Musikprojekt, das hieß Cem Karaca und die Kanaken, und hat da auf Deutsch gesungen mit seinem heavy türkischen Akzent und auch diese Protestlieder, diese Arbeiterlieder sozusagen, was er auf Türkisch gesungen hat, aufs Deutsche übertragen. Und es kamen Menschen an, ist da zum Beispiel so ein krasses Beispiel. Und das war mir, ich wusste das alles gar nicht. Habe ich mir alles irgendwie erst anlesen, aneignen, anschauen müssen, um das zu verstehen, dass es da eigentlich schon eine Tradition gibt.
Und jetzt nochmal zurück zu den zu der Art zu schreiben, beziehungsweise traditionelle Musik, also gesagt, türkische Volksmusik, was Themen angeht und eine Art zu schreiben und vielleicht auch deutschsprachige Volksmusik, gibt es da grundsätzlich Unterschiede, die du...
Ja, ich meine, großer Unterschied ist, dass in der Türkei halt es völlig okay ist, Lieder aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert noch zu spielen und weiterleben zu lassen. Also ich meine, da hatten wir in Deutschland ja einfach einen sehr harten historischen Bruch. Und das ist halt in der Türkei nicht besetzt in irgendeiner Form, weil das ja auch keine, das ist kein nationalistisches Liedgut, sondern die Songs gab es ja, bevor es den Staat Türkei zum Beispiel gab, gab es die Songs ja auch schon teilweise. Also das heißt, die sind letztendlich zeitlos und die stecken natürlich voller Metaphern und voller Mystik, was man erstmal verstehen musste. Also ich habe eine Zeit lang auch Unterricht genommen bei einer türkischen Literaturstudentin, bin mit ihr Songs und Gedichte durchgegangen, um zu verstehen, okay, ich verstehe jetzt vielleicht wörtlich, was gemeint ist, aber wofür steht denn jetzt dieses Bild? Was bedeutet dieses Bild in der türkischen Dichtung? Was ist der wirkliche Sinn dahinter? Und also allgemein kann man sagen, dass in der türkischsprachigen Lyrik sehr, sehr viel angedeutet wird, sehr viel Metaphorik vorherrscht. Also viele Sachen werden nicht ganz klar beschrieben, sondern ein Element steht für etwas. Und dann wird anhand dieses Elements wird eine Geschichte erzählt und dann ist aber, eigentlich geht es um die Liebe zum Beispiel. Das ist so ein ganz großes Ding. Und das wäre jetzt, habe ich das Gefühl, Deutsch ist eine viel direktere Sprache und auch eine genaue Sprache. Wir haben viele Wörter. Leider haben wir viele Konsonanten. Das macht manchmal das Singen schwierig. Da ist Türkisch ist einfach eine weichere Sprache, hat viele Endungen, reimen sich, man hat ganz andere Möglichkeiten. Also es ist auf jeden Fall, war ich da schon sehr überfordert am Anfang von den Möglichkeiten. Jetzt, okay, jetzt habe ich diese zwei Sprachen, die eine beherrsche ich sehr gut, die andere weniger, aber ich mag den Klang, ich mag, wie sie klingt, ich möchte es verbinden und das war natürlich einfach viel Trial and Error.
Würdest du sagen, dadurch, dass du auch jetzt sagst, türkischsprachige Poesie und Lieder kennst und auch viel Mystik und Andeutung und eine sehr reiche Sprache, dass du auch vielleicht deutschsprachige Musik oft platter findest als andere?
Auf keinen Fall.
Es ist ja auf der einen Seite so, also sag ich mal, mein Eindruck ist so ein bisschen, was oft an die Oberfläche gespült wird, also kommerziell, ist oft sehr, sehr platt, wobei die deutsche Sprache ja eigentlich sehr, sehr viel bietet, so, ne? Und da, wenn man da ein bisschen tiefer schaut, dann gibt es ja richtig viel.
Also wenn man Bands wie Element of Crime kennt, ja, und ich absolut, war zum Beispiel ja, ein Riesenfan immer noch, die Deutschsprache ist mega, also so, man muss halt wirklich gut damit umgehen. Das Einzige ist halt, dass jetzt Türkisch ist da so einfach näher am Englischen dran, wie viele Vokale vorkommen. Das heißt, man kann mit weniger Wörtern, man kann viel sagen mit wenig Wörtern. Also, und es scheint an der Oberfläche, scheint es eher platt zu sein, aber da steckt halt viel Bedeutung dahinter. Und das ist also ist eher so rum. Und es klingt aber automatisch schön. Also so, man kann sehr einfache Sachen sagen und durch wie die Grammatik und wie die Wörter gestaltet sind, lässt sich das halt auch sehr gut singen.
Den Klang
so,
der Sprache,
dann,
ja.
Genau. Also da ist halt einfach, wenn man so Grönemeyer und Element of Crime denkt, das sind ja jetzt keine, das sind heftige Texte, aber es sind jetzt keine krassen Melodiebögen oder keine catchy Melodien, sondern es lebt von der Lyrik, aber weil diese Wortstaffetten halt auch ihren Platz brauchen. So, und das ist halt sehr, sehr interessant, dass sich halt einfach unterschiedliche Optionen ergeben in den Sprachen.
Wie kam es dazu, dass du jetzt auf dem Album gesagt hast, Deutsch und Türkisch möchtest du singen?
Also wir haben ja Nacht gemacht, also unser erstes Album, und das war praktisch deutscher Indie mit so türkischen Chiliflocken drüber gesprenkelt, so also ein bisschen scharf drüber. Und da haben wir schon mal ein bisschen mit experimentiert.
Ja. Deutsche Indie mit Schaf, oder was?
Deutsche Indie mit Schaf, genau. Und wir wussten aber, das ist uns ja nicht genug, also weil wir haben, das war ganz witzig, ich habe Jonas und David so diese türkische Musik gezeigt und so Erkin Koray, also ein ganz großer Vertreter des Anadolu Rock, da waren wir sofort alle Riesenfans von. Und die sind aber auch dann selbstständig losgegangen und haben richtig obskure Acts daran gezogen, die ich auch noch nie gehört habe. Und ich so, hey, hört ihr das mal an, das ist ja auch voll cool. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen so ein bisschen uns eine Language, also uns eine Sprache erarbeiten. Wir müssen verstehen, wie Anadolu Rock funktioniert. Das heißt, am besten, wir spielen diese Songs. Und dann haben wir auch teilweise angefangen, so eigene Versionen da draus zu machen. Und während wir praktisch Nacht aufgenommen haben, war schon diese Idee, okay, das Nächste, was wir machen, ist, wir nehmen diese alten türkischen Songs, wir spielen die und dann, hey, also, dann nehmen wir sie halt auch auf, und wenn wir können, dann veröffentlichen wir sie auch. Da war praktisch schon, also das Album Mesafeler, was danach gefolgt ist, war dann schon, eigentlich schon mitgedacht. Genau.
Und warum heißt das Album Sag mir Almanya?
Ist der Titelsong. Ist irgendwie, also es macht einen Raum auf, so, also so, sag mir Almanya, aber ja, sag mir was sozusagen. Und in dem Song, Titelsong, sag mir Almanya, geht es ja darum, sag mir Almanya, wer willst du sein, so, also was, in was für einem Land wollen wir leben? Und das ist schon eine Frage, die mich jeden Tag eigentlich beschäftigt, weil je mehr so Populismus und Autokratien in der Welt halt um sich greifen und auch der Einfluss halt in Deutschland auch immer stärker und größer wird und die gesellschaftliche Spaltung, das gesellschaftliche Klima irgendwie schlechter wird, da genau, steigt halt auch meine Sorge so um den Zusammenhalt. Und das ist so ein bisschen die Frage an Deutschland, ey, also was wollen wir denn sein? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns mit Respekt, Toleranz begegnen und auch aushalten, dass jemand anders eine andere Meinung haben kann? Solange sie auf dem Boden der Verfassung ist natürlich. Und also halten wir uns aus und versuchen wir uns anzunähern, versuchen wir uns zu verstehen oder gehen wir halt voll in die Spaltung und jeder lebt nur noch in seiner Bubble und versucht alle anderen da fernzuhalten. Und genau, das ist eigentlich, also wir überbrücken mit unserer Musik ja letztendlich schon Sachen, die sich irgendwie nicht nahe stehen. Also die deutsche Sprache ist schon ein Stück weg von der türkischen Sprache, aber wenn du sie mischt und wenn du guckst, was dabei rauskommt, kommt trotzdem was Harmonisches raus, und das ist ja irgendwie cool.
Du schickst Deutschland ein bisschen in Therapie in dem Song oder sagst, Deutschland bräuchte vielleicht Therapie. Therapie ist ja jetzt gar nicht was Schlimmes, ne? Also es ist ja vor allem, der Effekt kann ja sehr, sehr gut sein und ist ja vielleicht auch für vermeintlich gesunde Menschen, oder dass, wenn man gar nicht das Gefühl hat, man bräuchte das, gar nicht schlecht, das mal zu machen. Was sind denn Sachen, ich glaube, im Deutschlandfunk Kultur wurdest du gefragt, warum Deutschland in Therapie muss und was blöd ist an, oder was vielleicht gerade schief läuft, aber ich würde es mal jetzt positiv drehen, was ist denn vielleicht das Schöne an Almanya, dass wir vielleicht vergessen, oder dass man vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, was das wertzuschätzen. Ein paar Sachen hast du jetzt gerade erwähnt, aber was könnte ja Schönes nach der Therapie rauskommen? Gibt es ja schon uns einfach vielleicht verdeckt? Es ist ja auch manchmal so ein bisschen so, dass man dann immer nur über so negative Sachen spricht und in so einen Strudel auch kommt.
Genau, es ist auch gar nicht unser Impuls. Also so, das ist, wir leben alle super gerne hier und wir sind ja natürlich, also ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mir liegt Deutschland natürlich auch am Herzen, so, sonst würdest du dich ja auch nicht, sonst wird man sich auch keine Sorgen, Gedanken machen und sich nicht drum bemühen, dass es auch besser wird. Und die Menschen sind ja überall. Also so, ich habe das Gefühl, im Alltag kommen die Menschen schon ganz gut miteinander klar.
Ja, man muss praktisch. Es ist so verrückt, also ich finde es wirklich verrückt, also weil mit so vielen Menschen, mit denen ich spreche oder auch in meiner Umgebung, ja, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich sehr viel Hilfsbereitschaft. Es,
absolut.
Alle fühlen sich auch einigermaßen irgendwie wohl und dann der Diskurs ist eigentlich wie so ein abgetrennter Diskurs, ne? Aber ich weiß nicht.
Nee, ich check voll, was du meinst. Es geht darum, nicht um was schlecht zu reden, sondern um zu sehen, hey, man muss was anpacken und man muss Engagement zeigen, wenn man will, dass sich was verbessert. Und es ist super leicht, auf was draufzuhauen und was schlecht zu reden und zu sagen, das geht nicht, es wird alles immer schlimmer, anstatt zu sehen, ja gut, aber was kann ich denn machen in meinem begrenzten Radius, um was Gutes zu tun, so für die Gesellschaft. Und da gibt's super viele Leute und die sind auch nicht laut. Die machen halt mehr, als dass sie reden. Und also die Leute gibt's auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und natürlich ist auch, also ich meine, Heimat ist ja auch irgendwie auch Landschaft. Also ich liebe die Natur drumherum. Es ist einfach schön. Da gibt's ganz viel, was erhaltenswert ist. Und deswegen sehe ich es auch nicht ein, dass eine vergiftete Debattenkultur dann plötzlich, also warum sollte man sich das alles kaputt machen? Und natürlich ist es anstrengend, viele Kulturen in einem Raum. Man versteht sich nicht immer bei jeden Themen. Aber es geht ja darum, dass man einfach im Gespräch ist und dass man ein offenes Ohr hat und auch irgendwie Empathie. Also ich habe das Gefühl, je gestresster die Menschen sind von ihrem täglichen Überleben und über die Runden kommen und über die Sehnsüchte, die sie vielleicht haben, die sie sich nicht erfüllen können, ja, bauen immer teurer, Auto, also Infrastruktur, das löst einfach super viel Stress aus und darunter leidet die Empathie und jeder guckt nur noch so letztendlich dann vielleicht, wie kann ich für mich das Beste rausholen und in so einer Gesellschaft will ich nicht sein, so, sondern dieses, okay, ich habe ein Auge für mein Umfeld und gucke, wie es den Leuten drumherum geht, also dieses Beobachten und Wahrnehmen ist irgendwie wichtig.
Als du hast ja schon gesagt, als du bei der Popakademie warst, dass du eigentlich froh warst, dass du schon ein bisschen älter warst, weil du so einen eigenen Kopf hattest. War da auch schon klar, welche Bedeutung Politik in eurer, also ihr eine politische Band sein wollt im Sinne von explizit politisch sein? Ich meine, es gibt ja auch, das wirst du noch besser wissen als ich, wahrscheinlich auch in der türkischen Musik einfach ganz viele Lieder, die gar nicht explizit politisch sind, aber eine sehr politische Bedeutung haben können, ja, oder haben.
Das ist das hohe Gut der Meinungsfreiheit, was in Deutschland auch immer wieder beschworen wird, was man alles nicht sagen darf. Wenn ich dann nochmal sagst, ja, geh mal in ein Land, wo du wirklich was nicht sagen darfst, dann merkst du den Unterschied schon. Also das wurde auch Anadolu-Rock der 60er Jahre, wurde auch hart zensiert. Also so die Geschichte der Zensur in der Kunst, das ist super lang. Und bestimmte Themen kannst du einfach nicht ansprechen in der Musik. Du musst es verstecken, du musst es verschachteln, du musst es praktisch durch die Blume sagen. Das musst du in Deutschland nicht. Also das ist auf jeden Fall.
Das ist auch ein Grund ist dafür. Mhm.
Absolut, das ist auch ein ganz großer Grund dafür, dass das so ist, ja.
Und wie wollt ihr, oder war dir immer klar, wie viel Raum explizite Politik oder die Beschäftigung mit politischen Themen in eurer Musik oder als Engin sein soll?
Ich habe das Gefühl, dass die Frage von außen viel öfters kommt, als dass wir sie uns selber stellen, weil wir uns gar nicht explizit also mit unserer Existenz schon letztendlich ein politisches Statement, leider heutzutage, weil das, was für uns selbstverständlich ist, ne, also praktisch kulturübergreifend, also die Diversität und Sachen zusammenbringen, Menschen zusammenbringen aus verschiedenen Kulturen, steht ja heute in Frage. Und für uns ist es ja eigentlich völlig außer Frage, dass das funktioniert und dass das einen Mehrwert bietet. Und also praktisch die aktuelle gesellschaftliche Lage macht das Ganze irgendwie politisch. Für uns ist es eine Utopie, die in unserem Kopf eigentlich schon existiert und auf den Konzerten auch echt super funktioniert. Und Genau, also so diese Politisierung, also klar, sagt man, man ja hat da auf jeden Fall drückt eine Sorge und eine Haltung auch aus, aber die Haltung steckt eigentlich schon im Projekt selber.
Von den türkischsprachigen Songs auf dem Album, welcher liegt dir denn am meisten am Herzen und vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick mal geben in den Song.
Ja, also ich bin sehr stolz auf Kırlangıçlar, heißt übersetzt Schwalben, ist
Ein
eine
sehr
lange Nummer,
poetisches, ja.
hat zwei Intros. Ist auf jeden Fall, ja, es sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ist schon ein richtig cooler Indie-Song und sehr, sehr melancholisch und fängt so eine Abendstimmung so am Bosporus so irgendwie sehr gut ein. Und er ist wirklich der erste türkischsprachige Text, den ich geschrieben habe. Und wo ich auch gesagt habe, okay, ich glaube, das ist gut. Das sollte auf jeden Fall dann auch raus. Und ja, deswegen hat er eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil man hat ja, also es gibt nur einen ersten Song, den man so macht, sozusagen, und das ist halt der. Und da, genau, es handelt praktisch von Vermissen, also so die Schwalben, die praktisch weiterziehen und nicht warten, dass irgendwer hinterherkommt, sondern wenn, ne, der Sommer ist vorbei, die ziehen weiter. Und dann ist dieses Kapitel sozusagen beendet. Also sowas. Einfach so was Sehnsuchtsvolles. Und man kann in Istanbul, wenn man da schon mal war und so abends, wenn die Sonne untergeht, da durchläuft, also wenn man da so durch die Straßen läuft und diese Stimmung im Licht, das ist ein ganz besonderes Licht, es löst irgendwie, das macht ganz viel Glück, aber es macht auch ganz viel Melancholie im Herzen. Also es ist eine ganz wilde Mischung. Und irgendwie ist es so, ja, hab ich das Gefühl, wir haben das irgendwie für uns gut eingefangen.
Wie ist deine Verbindung eigentlich zu Istanbul? Also dein Papa kommt aus Istanbul und dadurch seid ihr oft da gewesen,
Ja,
und du hast auch viel Zeit verbracht dort, oder?
absolut. Also ich habe als Kind war praktisch jeden Sommerferien war Istanbul bei meiner Oma, die wieder zurückgezogen ist. Und da meine Cousine hat da gewohnt und waren dann viel halt in dieser Wohnung, haben so Ausflüge drumherum gemacht. Also ich kannte diese Stadt schon als Kind. Sie war immer etwas überfordernd. Und so meine richtige Istanbul-Erfahrung habe ich dann gemacht, als ich für einen Sprachkurs für mehrere Wochen dorthin bin, alleine, vor 4, 5 Jahren, vor 5 Jahren. Und das war sehr prägend, genau. Also da habe ich die Stadt, also habe dann in verschiedenen Vierteln gewohnt, bin innerhalb dieser Woche noch immer umgezogen und habe dann diese Stadt einfach ganz neu entdeckt für mich und wie toll die ist und ja.
Ist Nostalgie ein Begriff, der dich beschäftigt, in deiner Musik?
Ja,
Oder bist
absolut. Nicht klar. Also ja, Nostalgie,
Oder
also
Sehnsucht?
Nostalgie, genau, Sehnsucht, also Nostalgie hat so zwei Seiten irgendwie. Also so Nostalgie um der Nostalgie willen ist so ein bisschen, was ich
Verklärend
nicht
auch.
mag, ist so irgendwie in einer Vergangenheit schwelgen und die zu verklären, als ob die was Tolles gewesen wäre. Das ist nicht mein Fall. Was ich cool finde, ist, eine Zeit vor Social Media und künstlicher Intelligenz, dass da Leute irgendwie mit viel Zeit und viel Liebe und unter nicht immer leichten technischen Bedingungen großartige Kunst geschaffen haben, die nicht sehr schnelllebig sein musste, die nicht irgendwie in 1 Minute 30 oder in 30 Sekunden schon alles offenbaren muss und alles zeigen muss. Also so Nostalgie ist für mich eher das sozusagen, dass praktisch Kultur einen anderen Stellenwert hat insgesamt.
Jetzt hast du dich selbst und eure Band als Oldschool bezeichnet, beziehungsweise eure Musik auch als handgemacht bezeichnet, dass ihr möglichst wenig Zeit vorm Laptop verbringen wollt, sondern auch über dieses zusammen Musik machen lebt. Es gibt ja viele Bands, die können sich da total drin, die sind im Studio und die lieben das, ne? Die Spuren hin und her zu schieben und so weiter. Also, was liebt ihr an diesem Oldschool-Sein? Und das war die zweite Frage. Wie schafft ihr euch eine Form von Unabhängigkeit? Also, wie schafft ihr es, Freiheiten in dem, es ist ja auch eine Art Business, zu erhalten. Wie geht ihr mit Abhängigkeiten und eurer Unabhängigkeit um?
Also wir lieben es auch, Spuren hin und her zu schieben, nur lieben wir halt vorher das Instrument echt gespielt zu haben und auch zusammen im Raum was einzuspielen, weil wir glauben halt daran, okay, wir haben so viel Musik jetzt schon zusammen gemacht und wir werden auch noch so viel Musik zusammen machen, dass wenn wir zu dritt was spielen, da eine Energie vorhanden ist sozusagen, die es irgendwie, die Band ausmacht und dass wir das halt auch einfangen wollen. Deswegen haben wir jetzt diese ganzen Takes sozusagen, also die Basic Takes, Bass, Schlagzeug, Gitarre fürs Album haben wir alles zusammen im Raum eingespielt. Und was uns geht, ist die Haltung von, ja, wenn du nicht zufrieden bist, dann spiel's erst lieber nochmal und nochmal und noch 10-mal. Bevor du sagst, ja, das kann man ja eh alles schneiden. Also es ist so ein bisschen die Haltung, dass man nicht schnell über was hinweggeht, sondern dass man sagt, okay, eine Performance, die man dann auf den Moment band und du musst es dir ewig lang anhören. Also ich höre nicht oft rein, aber ab und zu, wenn du es hörst, dann willst du ja zumindest das Gefühl haben, ja, ich habe alles gegeben in diesem Moment, was ich konnte und es ging nicht besser. Und also es geht uns praktisch so ein bisschen darum, dass wir die Performance ist wichtig und genau. Und es ist auch nicht irgendwie als zu sehen, oh, das ist bei Musik, die anders aufgenommen wird, nicht so, sondern es ist einfach unser Ansatz, den wir für uns gefunden haben. Uns ist das einfach wichtig. Und auf der anderen Seite zu diesen Abhängigkeiten, ja, absolut. Also wir haben das Gefühl, was uns niemand wegnehmen werden kann, ist, dass wir auf die Bühne gehen und unsere Songs spielen. Also ich meine, muss halt dann jemand kommen, den es interessiert. Das ist wichtig, aber das kann halt niemand ersetzen. Und jetzt, wenn je elektronischer und je formalisierter unsere Musik wäre, natürlich desto gefährdeter ist die Existenz davon. Also wir definieren uns auf jeden Fall als Liveband und haben auch super viele Konzerte gespielt in den letzten 2-3 Jahren und dadurch auch einfach so eine Fähigkeit, also dass wir live spielen können, das mit super viel Freude machen, dass das auch Menschen erreicht und begeistert. Ich glaube nicht, dass das so schnell ausstirbt.
Wie halt macht ihr es mit Label und
alles selber.
Alles selber, ne? Ja, aber auch eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich.
Ja gut, erstmal die blanken Umstände. Also ich meine, erklär mal einem deutschen Label so, ja, deutsch-türkische Indie-Musik. Also so das Erste, was dann so irgendwie kam, so, ah ja, okay, das ist ja dann so wie diese Rapper. So, nee, mit den Rappern hat das gar nichts zu tun. Also dabei ist einfach ganz viel Nichtwissen und auch Ignoranz oder halt auch Unverständnis da. Und es ist ja auch kein... Wir sind ja kein Major-Thema in der Musikindustrie, sagt man immer sehr gerne. Aber Thema.
Das ist ja spannend. Also, das klingt jetzt so, als ob das erstrebenswert wäre. Es gibt ja viele, die also damit auch anfangen und die sind total ernüchtert und gründen hinterher ihr Label. So.
Voll, genau. Also, ich habe einfach, das Gute an der Pop-Akademie, man hört viele Horrorgeschichten. Man hört viele Geschichten von Menschen,
die sich irgendwie, vorher,
so man ist gewarnt, also die sich früh an was gebunden haben und man lernt auch, bitte, 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 lies die Verträge durch und schick sie einem Anwalt, bevor du irgendwas unterschreibst. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger, das ist eines der wichtigsten Sachen, weil man halt super schnell in etwas geraten kann, wo man gar nicht mehr so schnell rauskommt. Das kann auch heute noch passieren. Und also wir waren auch dann, also ab dem Moment, wo es bei uns dann auch ein bisschen angezogen hat, haben wir ein Gespräch mit Labels in Deutschland, in der Türkei und wir haben uns die Verträge dann durchgelesen und immer schnell gemerkt, so, geredet wird in dieser Industrie sehr, sehr viel. Das hat mal Mine zu mir gesagt, das war ein sehr, sehr schöner Satz. Wie sehr sie wirklich dran glauben, merkst du immer an dem Betrag, der im Vertrag steht. Und dann, das ist ein ziemlich guter Leitfaden, also weil Versprechen und Reden tut man ganz, ganz viel, aber welcher Betrag, ne, der definiert, okay, wir glauben so arg an das Projekt, dass wir bereit sind, die und die Summe reinzustecken, das ist praktisch die Währung. Und dann haben wir gesehen, okay, also das ist in einem Bereich, da haben wir überhaupt keine Lust, uns an irgendwen zu binden, der dann auch noch Mitsprache hat und dann auch noch sagen kann, so und so
hätten wir es gern. Das heißt, ihr habt so Angebote mal eingeholt, oder?
Ey, wir haben bestimmt mit 8 bis 10 Labels oder sowas haben wir safe, also bestimmt geredet. Ja, und hat immer wieder ernüchtert. Nicht, dass, also es waren alles liebe Menschen, aber immer wieder hat einfach gesehen, ja, okay, nee, ich glaube, wir müssen unser eigenes System schaffen, weil wir stellen uns mit unserer Musik, unserem Genre ja auch einen eigenen Stuhl hin. Dann braucht es halt auch vielleicht seine eigenen Strukturen.
Jetzt geht ihr bald auf Tour und ihr seid eine Band, die gerne ihre Tourtermine mit Salatblättern legt, habe ich herausgefunden.
Gerne ist
bewertet die Idee bei euch.
Das hatte unser Filmer Lee. Er hat gemeint, der lebt praktisch auf TikTok und Instagram. Und er meinte, ja, also die Tourtermine einfach da so ranschreiben mit Kreide oder sowas, das können wir nicht. Das muss schon krasser sein. Das muss schon so sein, aus deinem Döner fällt ein Salatblatt und dann stehen die ganzen Tourtermine da dran. Und er hat gesagt, okay, wir machen das.
Und dir fällt so ein Blatt noch extra runter vom
Döner. Ich hab das Blatt mit dem linken Finger ganz krampfhaft gehoben und dann versucht, im richtigen Moment runterfallen zu lassen. Es war auf jeden Fall, der Aufwand war sehr groß.
Auf jeden Fall heißt es, dass ihr auf Tour geht. Ich glaube, am 28.05. seid ihr in Leipzig. Auch eine längere Tour, ne? Ganz schön lang. Eine
sehr lange Tour. Also,
wie viele Konzerte spielt ihr?
Oh, ich glaube 34. Wow. Das ist schon viel. Also es wurde immer größer. Wir wollten, wir haben in der Türkei so einen Vierer-Tour-Block bekommen und wir wollten unbedingt, dass noch Izmir hinzugefügt wird. Es ist auch eine sehr große und sehr schöne Stadt und das hat eine Zeit lang nicht geklappt. Und dann haben wir Izmir angeboten bekommen, aber dann noch 3 Konzerte dazu und auf einmal war dieser Türkei-Block 9 Konzerte lang. Ist jetzt für uns eine super, auch eine neue Erfahrung, weil wir jetzt halt auch mal kleinere Städte in der Türkei spielen, nicht immer nur in Istanbul und das ist auch, wo wir noch nie waren und wo vielleicht auch die Leute uns erst entdecken müssen. Also ist auf jeden Fall spannend. Und dann spielen wir kreuz und quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz und auch die Niederlande zum zweiten Mal. Ja.
Würdest du sagen, ihr seid in der Türkei bekannter als in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Social Media bekannter, weil da mehr Sachen in der Türkei viral gegangen sind. Aber wir spielen mehr Konzerte in Deutschland, weil das logistisch einfach mehr Sinn macht für uns. Deswegen würde ich sagen, so, also bis auf Istanbul sind die größeren Konzerte in den deutschen Großstädten. Wobei, in Ankara wird es wahrscheinlich genauso groß wie in Hamburg oder in München. Also so die Großstädte halten sich da eigentlich so ziemlich die Waage.
Okay. Ich habe heute gedacht, als ich die Musik nochmal gehört habe und vielleicht lag es auch am Wetter. Ich hatte irgendwie so einen Roadtrip vor Augen und irgendwie Cabrio und es war richtig gutes Wetter und die Musik lief im Auto und ich habe gedacht, das ist ein guter Vibe und das könnte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen auf einem Konzert.
Ja, das ist schön. Also, da wir eigentlich hauptberuflich Autofahrer sind, also ne, durch unsere Tourtätigkeit, wir spielen 1,5 Stunden Konzert, wir fahren aber 5-6 Stunden Auto, wollen wir natürlich Musik machen, die im Auto gut klingt. Also da hast du uns jetzt das beste Kompliment. Okay.
Zum Schluss, wenn du magst, darfst du eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Gibt es vielleicht eine Band, kann auch eine gerne kleine Band sein, die du empfehlen möchtest, kann auch ein Album sein. Und ein Buch hast du ja schon empfohlen, aber vielleicht hast du noch eins, das dich geprägt hat in der Kindheit oder was du jetzt vor kurzem gelesen hast, ein Geheimtipp.
Ja, absolut. Ich muss kurz überlegen, weil immer wenn so eine Frage kommt, dann habe ich gleichzeitig 20 Gedanken. Deswegen lass mich kurz sortieren im Kopf.
Ja, sehr gerne.
Also ein Album, was ich letztens gehört habe und was mich sehr tief berührt hat, es ist kein neues Album, es ist von 82, es ist von Roxy Music Avalon, ist kein Gitarrenalbum, aber Brian Ferry schreibt einfach so unfassbar gute Musik und gute Lieder und ich habe das, als ich jetzt gerade in der Winterzeit so ein bisschen, wenn dann irgendwie die dritte Woche grau verhangen ist, hat dieses Album schon einfach so eine Wärme und so eine Kraft versprüht, dass ich dann doch gedacht habe, boah, das Leben ist doch schon sehr schön, wenn so Musik draußen ist. Also wer es nicht kennt, ganz, ganz große Empfehlung. Und dann drehe ich mich einmal noch mal zum Bücherregal um und gucke, was habe ich denn kürzlich da einsortiert? Was sehr cool war von Daniel Kehlmann, Lichtspiel. hat so ein bisschen was von Mephisto, von Klaus Mann. Das ist so ein bisschen diese, spielt so ein bisschen in diesem Stil und handelt davon, wie korrumpierbar die Kultur durch Politik ist. Und vor allem, wenn die Politik dann radikal und menschenfeindlich ist und man sich versucht, hinter dem Schutzmantel der bürgerlichen Fassade und der kulturellen Bildung zu verstecken und dann doch letztendlich dann Mittäter wird. Ist super krass, die Geschichte, und hat mich enorm gefesselt.
Okay. Die Empfehlung von Engin, ganz am Ende, allerletzte Frage. Du hast gesagt, für wenn ich jetzt Songs auf, oder für die Band musstest du ein bisschen lernen, auf der E-Gitarre türkisch E-Gitarre zu spielen, sozusagen. Was ist denn das Schwierigste dabei? Auf eine türkische Art. Wie hast du das gesagt? Ich will es nicht falsch sagen.
Ja, nee, absolut. Also man muss so ein bisschen, also jetzt gitarrentechnisch gesprochen, Hammer-on und Pull, also so dieses du musst so mit deinen Fingern so Trillerbewegungen schnell hinkriegen. Das ist dann so ein bisschen dieser Balama-Style. Und dann natürlich hat die harmonische Molltonleiter, sollte man gut kennenlernen. Die wird dein bester Freund. Das hat ein bisschen gedauert, aber wenn man halt viel diese Musik verfolgt und nachspielt, dann kommt man da auch voll gut rein. Und ich meine auch so Bands wie Kruambin oder so, haben, der hat ja auch diesen Style sich voll mega gut drauf geschafft und klingt super toll und ist auch sehr zeitgemäß. Also ist auf jeden Fall, man kann da sehr, sehr viel lernen, auch als Gitarrenspielerin oder Gitarrenspieler.
Okay. Heute zu Gast war Musiker Engin, sehr vielen Dank, ganz vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön. Alles Gute für eure Tour. Vielleicht ergibt sich es bald nochmal. Sehr schönes Album, Sag mir Almanya, seit letzten Freitag draußen heute. Wir nehmen am 23.03. auf. Alles Gute und Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Christoph.